Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 mit dem Buchzeichen, am Mikrofon Yvonne Dünser. Ein Familiengeheimnis, das kann ein Leben lang belasten. Es plagt und noddert tief drinnen, niemand wagt es aussprechen und gleich ist es ständig präsent und kann Generationen vergiften. Um das Thema geht es im neuen Roman vom Basler Autor Alain-Claude Sulzer, um die Tragik von einem Vater und um die Neugier von einem Sohn. «Zur falschen Zeit» heisst das Buch und es kriegt begeisterte Kritiken. Lucia Stettler hat Alain-Claude Sulzer ins Studio eingeladen.
Ich nehme es vorweg, Alain-Claude Sulzer, auch ich habe euren Roman verschlungen. «Zur falschen Zeit» ist eine Geschichte, die ihn packt, die ihn erhudelt. Jemand hat gesagt, es habe die Wucht einer griechischen Tragödie. Also ich kann mit diesem Urteil nur anschliessen. Wenn ihr selber jemanden wollt neugierig machen auf euer neues Buch, was geht denn für Stichwort? Wie umschreibt ihr die Geschichte?
Eine Geschichte, die auf zwei Ebenen spielt, zu zwei schon historischen Zeiten, einmal 50er Jahre, einmal 70er Jahre, also eine Zeit, wo viele Leser, die lesen, vermutlich erlebt haben. Und innerhalb von diesen 50er Jahren und den 70er Jahren einfach eine Geschichte, die man vielleicht noch nie so gelesen hat.
Wo uns auch die Zeit ein bisschen näher bringt.
Wo uns die Zeit näher bringt und Probleme, die Leute in dieser Zeit hatten, Ängste, die Leute in dieser Zeit hatten, unüberwindliche Ängste, die sie hatten, vieles, was sie nicht haben können überwinden und Sachen, über die sie nicht haben können reden, Ängste, die grossen Einfluss auf ihr Leben hatten.
Hat die Geschichte auch mit eurem eigenen Leben zu tun?
Eigentlich nicht. Sagen wir, es gibt keinen autobiografischen, keinen biografischen Hintergrund, aber es gibt viele Details, die sich so zusammengesammelt haben im Leben, über das und über jenes, wo dann halt kulminieren, auch in dieser Geschichte.
Die Frage nach dem biografischen Hintergrund, die drängt sich natürlich auf, wie wir jetzt gerade werden merken, weil erzählt wird die Geschichte ja in der Ich-Perspektive. Also der Mann, den wir hier lernen kennen, wendet sich direkt an uns. Hören wir die ersten paar Sätze.
Mein Vater starb nur wenige Wochen nach meiner Geburt. Mir blieb nichts als ein Foto. Es gehörte zur Einrichtung, wie das Bett und der Tisch, wie Schongauers Maria im Rosenhag. Die Gardinen und der Schrank, Dinge, mit denen meine Mutter schon vor Jahren mein Zimmer ausgestattet hatte. Obwohl das gerahmte Porträt meines Vaters schon immer Teil der Einrichtung gewesen war, hatte ich ihm lange keine besondere Aufmerksamkeit mehr geschenkt. Bis ich eines Nachmittags während der Herbstferien vor dem Bücherregal stehen blieb und es zum ersten Mal seit langer Zeit genauer betrachtete. So genau wie nie zuvor. Ich war 17, es war ein Mittwochnachmittag, es ist lange her.
So fängt sie also an, eure Geschichte, Alain-Claude Sulzer. Das erwähnte Foto vom Vater stammt aus den 50er Jahren. Es ist offensichtlich in einem professionellen Studio gemacht worden. Und es steht, wie gesagt, schon seit ewigen Zeiten in diesem Bubenzimmer. Aber erst jetzt, an diesem Mittwochnachmittag, schaut der Sohn mal etwas genauer an.
Plötzlich sah ich ein anderes Bild und einen anderen Menschen. Plötzlich fühlte ich etwas, was mir bis anhin fremd gewesen war. Dass es so kommen würde, war eine Frage der Zeit. Und die Zeit war gekommen, ohne sich lautstark und glanzvoll anzukündigen. Kein Blitz, kein Donner, nur ein Lidschlag. Die Veränderung ging innerhalb kurzer Zeit vor sich. Und dennoch hatte ich das Gefühl einer deutlichen Verlangsamung. Zunächst auch großer Ruhe. Ich sah einen Mann, den ich nie zuvor gesehen hatte. Einen Mann, der nicht viel älter war als ich, der im Gegensatz zu mir erwachsen war und mir ähnlich sah. Nie zuvor war mir so klar gewesen, dass ich nichts über ihn wusste und dass ich das Einzige, was ich von ihm hätte besitzen müssen, nicht besaß. Die Uhr auf diesem Foto. Wo war die Omega? Wer hatte sie an sich genommen? Warum besaß ich sie nicht?
der Bub, der 17 Jahre alt ist, ist aufgewachsen im Wissen, dass er einen Vater hat, der gestorben ist. Er weiß sogar, dass der Vater sich umgebracht hat. Das ist ihm irgendwann einmal gesagt worden, aber er hat sich wieder gar keine Gedanken gemacht, weil er den Vater ja gar nicht kennt. Der Vater ist ganz kurz nach seiner Geburt gestorben. Und er ist, ich nehme an, das ist etwas, wo vielen wird, oder wo jedem so wird passieren, wo eine ähnliche Geschichte hat. Irgendwann kommt natürlich ein Moment, wo er sich doch von davon Gedanken machen. Und zu dem Moment zu kommen, lenkt wie ein Indiz oder wie ein kleiner Kick. Und das ist in dem Fall ist es eben ein Foto, wo auf dem Foto einerseits der Vater sieht, andererseits die Uhr. Und das ist der Anlass für ihn, sich zu fragen, wo ist die Uhr? Und dann macht er sich auf die Suche nach dieser Uhr.
Also er konfrontiert ja die Mutter mit dieser Frage, was ist mit dieser Uhr passiert? Und einmal mehr merkt er, dass die Mutter nicht über den Vater reden will. Er hat praktisch nie etwas von diesem Mann erfahren. Er hat gesagt, er weiss einfach, er hat sich umgebracht, aber auch diese Nachricht hat er erst nach Jahren erfahren und er spürt, dass die Mutter Mühe hat, über die Vergangenheit zu reden. Sie hat auch offenbar alle Gegenstände und Dokumente sonst, ausser dem Foto, vernichtet.
Ohne dass sie das ihm jemals gesagt hat, wird er eine Ahnung schon lange haben, dass da vielleicht irgendetwas nicht ganz in Ordnung ist, beziehungsweise er fragt vielleicht auch lange nicht nach, weil er die Mutter etwas in einem gewissen Grad, wo er ja liebt, wird verschonen. Und er will auch sich vor dem Wort verschonen. Irgendwann mal heisst es im Roman, es ist, vorher ist nicht die richtige Zeit gewesen. Und nachher wäre es vielleicht nicht die richtige Zeit gewesen. Also mit 16 wäre es nicht die richtige gewesen. Und mit 18 vielleicht schon wieder nicht. Es ist jetzt gerade genau der richtige Moment. Und das ist sozusagen wie ein Kreuzweg, auf dem er steht. Und wo er sagt, okay, entweder sage ich mir, gut, das ist vorbei und das geht mir eigentlich nicht an. Das ist eine Geschichte, die meinen Vater betrifft. Aber eher unwahrscheinlich, weil er natürlich will man als Junge wissen, was mit dem Vater war. Und er will es wissen und er wird es erfahren.
Aber eben die Mutter hat Mühe mit so Fragen nach der Vergangenheit. Und darum erklüpft sie auch, als sie der Sohn plötzlich konfrontiert mit dieser Uhr, dieser Omega auf diesem Foto. Einmal mehr weicht sie aus und sagt ihm, die Uhr hat man damals am André gegeben. Der André ist der Götti vom Sohn, von Beruf Fotograf. Früher aber mit eigenem Atelier zu Paris. Sein Stempel steht auf der Rückseite von diesem Bild. Der Sohn hat den Götti nie persönlich lernen können. Er ist nach dem tragischen Tod vom Vater eigenartigerweise aus der Familie verschwunden, hat aber, wie die Mutter jetzt gesteht, die Uhr noch geerbt.
Warum ging die Uhr an ihn? Nach einer Weile sagte sie, André und dein Vater kannten sich schon so lange und so gut. Die Kälte war in ihre Stimme zurückgekehrt, und das Einverständnis, das ich zuvor bemerkt hatte, hatte sich verflüchtigt. Was willst du jetzt tun? Ich weiß es noch nicht. Ich möchte etwas von meinem Vater besitzen. Warum nicht die Uhr? Es gibt nur diese Uhr, nachdem alles andere verloren ging. André kann sie nicht weggeworfen haben. Das tut man nicht. Ich brauche irgendetwas, woran ich mich festhalten kann. Hast du Andres Adresse? Ich habe keine Ahnung, wo er wohnt. Vielleicht in Paris? Sie antwortete zögernd. Vielleicht in Paris.
Und dann macht er sich quasi über Nacht auf den Weg, den aufzusuchen. Also er weiß nicht, ob er wirklich noch lebt, ob er überhaupt dort noch lebt, wo die Adresse steht auf dieser Fotografie. Aber er macht das, er geht heimlich nach Paris. Also er ist in Schulferien, er hinterlässt keine Nachricht oder doch nur eine Nachricht, dass er zurückkommt, aber jedenfalls hinterlässt er nicht, wo er angeht und geht nach Paris. Und tatsächlich, der André Groven heisst, sein Götti-Onkel lebt dort noch, hat ein Fotoatelier und ist zuerst mal für ihn ein bisschen eine seltsame Figur, lebt offenbar allein mit seiner Mutter und man weiss nicht, was ist eine riesige Wohnung und der verspricht ihm, nach irgendwelchen Postkarten zu suchen, die ihm der Vater vor Jahren geschrieben hat. Dann liest er die Postkarten und erfährt auf diesen Postkarten, dass der Vater offenbar mit 18 Jahren in einer psychiatrischen Klinik war.
Nachdem ich sie entziffert hatte, vertiefte ich mich wieder und wieder in diese Botschaften, die mich völlig überraschend erreicht hatten. Ich war nicht am Ziel, aber zum ersten Mal hatte ich den Eindruck, nicht gegen eine Mauer zu stoßen. Lautlos hatte sich etwas aufgetan. Wenngleich noch immer rätselhaft, trat mein Vater nun aus dem Nebel hervor und gab sich zu erkennen. Als er diese Zeilen geschrieben hatte, war er nur ein paar Monate älter gewesen, als ich es heute war. Es war mir wichtig, dies sagen zu können. Wie wären wir uns begegnet?
Der Sohn fand heraus, warum der Vater, der Emil, wie er geheiss hat, in die Klinik musste. Der Emil hat sich offensichtlich in der Pubertät anders entwickelt als Gleichaltrige. Er verliebt sich in dieser Zeit auch in seinen Freund André, den später Götti. Die Eltern sind irgendwie verunsichert, suchen Rat beim angesehenen Psychiater Hedinger und lassen den Bub dann tatsächlich in eine Klinik einweisen. Also das ist ein furchtbarer Gedanke, wenn man das heute so liest, Alain Claude Sulzer. Aber das hat man damals in den 50er Jahren offenbar noch so gemacht.
Das hat man dann gemacht. Man hat Kinder aus weniger schwerwiegenden Gründen unter Umständen psychiatrisch zumindest eine Zeit lang behandelt. Auch aus Gründen Depressionen, was weiß ich.
Aber hier hat man den Bub quasi wollen umpolen, also in Anführungszeichen auf einen richtigen Weg zurückbringen.
Ich würde nicht sagen, dass sie, die haben nicht gemerkt, dass die beiden Buben miteinander irgendetwas kennen. Also die sind auch 17, 18 gewesen. Das haben sie nicht, das wissen sie nicht. Aber der Bub ist auch, ohne dass er jetzt homosexuell ist oder ohne dass er das irgendwie sehr laut gesagt hat, er wird von den Eltern so empfunden, aber das Wort fällt nur einmal, glaube ich, zwischen den Eltern und dem Sohn. Aber es ist weniger das Problem, es ist, der Sohn ist einfach nicht so, wie sie es, der ist einfach anders, als sie es gerne hätten. Der möchte zum Beispiel Schauspieler werden, der möchte Künstler sein. Also das ist alles sehr, wie soll ich sagen, das ist wie ein spätpubertärer Ausbruch. Allerdings einmal ist es schon klar, dass der Vater irgendwie etwas in dem Sohn sieht, wo ihn ganz offensichtlich stört. Das ist übrigens, es wird einmal erwähnt, das ist eine Handbewegung. Und die Handbewegung macht der Vater fast wahnsinnig. Und ich weiß nicht, das ist offenbar, was man unter einer femininen Handbewegung würde verstehen. Ich nehme an, der Vater zumindest, Mutter vielleicht viel weniger, die will das nicht wissen, sieht vermutlich doch genau das Wort. Der sieht, der Bub ist schwul. Und wegen dem, glaubt er, müssen sie reagieren. Also ich nehme da, das ist die normalste Reaktion in dieser Zeit gewesen. Und das wäre heute sogar eine normale Reaktion. Wenn jemand plötzlich mit etwas konfrontiert wird, der Vater oder Eltern, mit etwas, mit dem sie noch nie in ihrem Leben etwas zu tun haben. Wobei sie lieben den Sohn. Also es ist jetzt nicht so, es sind jetzt nicht so Eltern, die eine grundsätzliche Abneigung gegen den Sohn haben, abgesehen davon, dass er ja alles dafür tut, möglichst normal zu erscheinen. Und er hat tatsächlich ein Verhältnis mit dem, also noch zur Schulzeit, da haben die miteinander Verhältnis, und das geht aber dann auseinander.
Mit dem André.
Und das erfährt er, der Sohn von Emil, erfährt das alles während dem Aufenthalt in Paris von dem André.
Und der André, der Götti, erzählt dem Sohn dann auch, wie die Geschichte dann ist weitergegangen. Auf den ersten Blick sieht es tatsächlich so aus, als wäre der Plan von den Eltern aufgegangen, als hätte der Klinikaufenthalt Wirkung gehabt. Der Emil lernt nämlich die Arzthilfin von seinem Psychiater kennen. Die zwei werden ein Paar. Er, der André, ist offensichtlich der Einzige, der skeptisch geblieben ist, wie er jetzt zu Paris seinem Götti-Bub anvertraut.
Als Emil deine Mutter heiratete, schienen alle Probleme aus der Welt geschafft. Alle waren erleichtert. Ich war erstaunt, nicht erleichtert. Emil wirkte zufrieden, aber hinter seiner Zufriedenheit lauerte die Angst, nichts falsch machen zu dürfen und doch alles falsch gemacht zu haben. Die neue Situation war die, die sich seine Umgebung schon immer gewünscht hatte. Sie erforderte einen neuen Emil. Endlich schien alles in Ordnung zu sein. Vielleicht dachten deine Großeltern, der Erfolg sei Hedingers und ihren Bemühungen zu verdanken. Und nicht zuletzt Emils Willenskraft, die er von ihnen geerbt hatte. Vielleicht glaubte er es selbst. Wir haben darüber nicht gesprochen. Wir haben Gespräche darüber vermieden. Alles war einfach geworden, wie bei den anderen. Verlobung, Heirat, Heim, am Ende Kinder. Ich habe weder an den Erfolg noch an die anhaltende Wirkung geglaubt. Ich glaube nicht an so etwas. Habe nie daran geglaubt.
Es geht weiter, dass zwei Ebenen sich abwechseln. Also einerseits der Ich-Erzähler, also der Sohn von Emil, wo weiter recherchiert, und zum anderen springt dann wirklich der Roman in die Zeit rein, wo sich das genau abgespielt hat. Das heisst, um es kurz zu sagen, der heiratet und glaubt, es ist vorbei mit seinen seltsamen Neigungen. Und dann kommt aber an einem schönen Tag, lernt er doch einen gleichaltrigen, ein bisschen jüngeren Mann kennen und verliebt sich. Und dann kann man sagen, nimmt das Schicksal seinen Lauf.
Das Schicksal nimmt seinen Lauf und endet dramatisch, wie wir wissen. Der Emil, der als Lehrer arbeitet, verliebt sich nicht in irgendeinen Mann, sondern ausgerechnet in einen Praktikant aus ihrer Schule. Also eine unmögliche Situation in einem Dorf, wo jeder kennt. Hier, Alain Claude Sulzer, hier wird eure Geschichte tatsächlich zu einer griechischen Tragödie und überkommt auch einen Sog, wo man fast nicht loskommt. Also, ich konnte nicht mehr aufhören mit Lesen. Man leidet mit dem heimlichen Paar. Man leidet aber auch mit der Frau von Emil, die vor allem keine Ahnung hat. Also es gibt wirklich keine Lösung in dem Ganzen.
Also es gab nur eine einzige Möglichkeit, der Situation zu entkommen und trotzdem so leben zu können, wie man will. Das würde bedeuten, vorzugehen, alles verloren, die Frau verloren, wo dann irgendwann einmal natürlich schwanger wird. Und das ist ja auch der Wunsch natürlich nicht nur von der Frau, sondern auch von ihm selber. Und weil nichts gibt mehr anscheinend von Normalität als eine normale Familie, also so eine Vorzeigefamilie. Wie gesagt, also das Einzige, was die beiden jungen Männer müssten machen, wäre vorzugehen. Und sie überlegen sich das sogar einmal sekundenlang. Das ist aber mehr wie eine Utopie, die für sie letztlich gar nicht vorstellbar ist.
Wir haben es eingangs gesagt, es gibt kein Happy End, aber die Geschichte bekommt dann noch ganz eine unerwartete Wendung, die wollen wir hier nicht verraten. Da wird es wirklich fast zum Krimi noch, die ganze Angelegenheit. Aber es ist eine Tatsache, der hat es erwähnt, Alain Claude Sulzer, der Emil ist ein Opfer von seiner Zeit.
Er ist ein Opfer von seiner Zeit und ist aber auch ein Opfer von seinen eigenen Ansprüchen und von seinen eigenen Erwartungen. Das heisst, was ich vorher gesagt habe, er müsste sich verpflanzen, er müsste sich ändern, aber er möchte doch in dieser bürgerlichen Normalität eigentlich verbleiben. Und das geht nicht. Das ist sein grosses Dilemma. Das ist das Dilemma von jedem Homosexuellen in dieser Zeit, der nicht das riesige Glück hatte, künstler zu sein und sowieso etwas apart zu leben, dann ist das an sich überhaupt gar kein Problem gewesen. Kein grosses Problem zumindest. Da hätte man sehr frei können leben. Aber eben, wo Lehrer war, eigentlich unvorstellbar. Also wenn er den Anspruch hatte, ich wollte als bürgerlicher Mann in der Gesellschaft leben, ist das nicht gegangen.
Habt ihr das Gefühl, heute wäre es anders?
Ja, auf alle Fälle. Von dem bin ich felsenfest überzeugt. Insofern ist das ein Roman, der ja, historisch ist. Es ist fast ein historischer Roman, weil er von Situationen handelt, die es heute nicht mehr gibt.
Und gleich kann ich mir vorstellen, dass sich etliche in dieser Geschichte wiedererkennen. Ich meine, die Tragik gibt es bestimmt in vielen Familien, dass ein Mann in einer Nähe gefangen ist. Vielleicht hat er tatsächlich mal geglaubt, eine Heirat täglich auf andere Gedanken bringen. Und mit der Zeit merkt er dann, dass eine Sehnsucht fast verschreist. Und er dann halt muss ausbrechen, heimlich ausbrechen. Also so Doppelleben sind doch heute noch gang und gäbe. Sicher auch bei Lehrern, wie jetzt in diesem Fall.
Ob es gang und gäbe ist, das weiß ich nicht. Es ist vorstellbar, aber es ist alles vorstellbar. Es ist auch vorstellbar, dass er das eben nicht macht, sondern relativ frei und offen als Homosexuell in der Gesellschaft lebt und trotzdem Lehrer ist. Ich hoffe jedenfalls, dass das möglich ist, müsste möglich sein. Jedenfalls juristisch ist es möglich. Dass es aber Männer gibt, die Angst haben, sich das zuzugestehen, aus ganz, ganz vielen Gründen. Man ist halt einfach wirklich eine Minderheit. Das kann ich mir schon auch vorstellen.
Weil ich sehe den Emil eben auch ein bisschen als einen, der sich wie ein bisschen reinmanövriert hat in die Situation. Er hat sich ja selber beweisen und ich bin auch wie die anderen und so. Und das, denke ich, ist doch wahrscheinlich ein Verhalten, das immer noch möglich ist.
Das glaube ich mit Sicherheit, ja.
Und er weiss ja auch, dass wenn er ausbricht, hat es ja auch Folgen für seine Umgebung. Das merkt man bei Emil ja auch, oder? Also die Frau, seine Witwe nachher, ist ja eigentlich auch ein Opfer.
Sie ist unbedingt ein Opfer, klar. Sie ist, wenn man so will, fast das bedauernswerteste Opfer, ohne dass ich das jetzt so verkitschen, aber sie ist, weil sie wird wirklich, also das muss man sagen, in diesem Roman, quasi mit offenen Augen betrogen. Das heisst, also, oder vor ihren eigenen Augen passieren Sachen, von denen sie überhaupt gar keine Ahnung hat. Also sie sieht Sachen, sie sieht zwei Männer und hat keine Ahnung, dass die beiden Männer miteinander Verhältnis haben.
Der Verrat ist etwas Zentrales hier, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Der Verrat an sich selber, aber auch der Verrat im engsten Umfeld. Das Thema ist schon in früheren Büchern von euch, Alain Claude Sulzer, wichtig gewesen. Ich denke an die beiden letzten Romane, an Privatstunden oder auch Ein perfekter Kellner. Da werden ja Menschen grausam hintergangen und verletzt. Warum interessiert ihr euch so stark für Doppelleben und Lebenslügen?
Ja, das ist doch vielleicht so eine kleine teuflische Veranlagung von mir als Autor, irgendwie so eine Situation, genau so eine Situation zu finden, die ich ziemlich fürchterlich finde, aber die ich dafür wahnsinnig gerne erfinden oder dann schildern. Das ist bestimmt nicht aus einem moralischen Impetus, weil ich den Leuten, den Lesern, würde sagen, könnt nur nicht eure Nächsten betrügen. Das sind einfach Geschichten, die es gibt. Ich nehme es mal an, dass es nicht nur Geschichten sind, die ich erfinde. Aber wenn ich sie erfinde, bin ich eigentlich ganz stolz darauf, dass ich sie so und nicht anders doch erfunden habe.
Und es gibt ja auch ein bisschen Salz in der Story,
ja,
oder?
Ja, natürlich, klar.
Das Zweite, was sich als Thema bei euch wiederholt, ist die Liebe junger Männer. Häufig ist es eine unglückliche Liebe, wie zum Beispiel auch im Roman «Ein perfekter Kellner». Was ist es, was euch als Schriftsteller an diesem Stoff fasziniert?
Ja, das weiß ich ja selber nicht so ganz genau. Es ist einfach so, dass irgendwann mal hat man einen Stoff, irgendwann hat man eine Geschichte, an der man zwei Jahre arbeiten will, die einen auch herausfordert, wo man auch nicht sicher ist, ob man das schafft. Aber sie ist doch, sagen wir, so stark, dass man weiß, man wird das machen. Also man wird nicht nach 10 Seiten, also das ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert, dass ich einen Roman angefangen habe und nach 10 Seiten oder nach 20 Seiten gesagt, nein, irgendwie, das funktioniert jetzt doch nicht.
Mein Gast im heutigen Buchzeichen ist der Autor Alain-Claude Sulzer. Wir reden über einen Neuroman «Zur falschen Zeit». Es ist die Geschichte von einem Sohn, der sich auf die Suche macht nach der Wahrheit von seinem verstorbenen Vater. Der Vater war Lehrer und hat heimlich einen Mann geliebt. Eine Situation, die tragisch endet. Dir selber, Alain-Claude Sulzer, seit 57, lebt zu Basel und im Elsass. Wo seid ihr mehr daheim? In der Schweiz oder in Frankreich?
Sowohl das Elsass als auch Basel gehört ja regional im weitesten Sinn zu einem alemannischen Gesamtgebiet. Ich sehe da gar nicht so riesige Unterschiede. Das eine ist einfach ländlicher und das andere ist, wenn man so will, ein bisschen städtischer, aber natürlich auch nicht so städtisch wie andere Städte, wo es auch noch gibt auf der Welt.
Ihr seid Schriftsteller, schon seit manchem Jahr, habt schon diverse Bücher geschrieben. Ist es immer so eine Vision gewesen? Jetzt wie beim Emil, der hätte ja wollen Künstler werden, Schauspieler. Und bei euch ist das auch immer schon da gewesen, die Vision, so einen Weg zu gehen?
Ganz früh, ja. Ganz früh. Also lang bevor ich überhaupt irgendetwas gehabt habe, was ich halt wirklich können beschreiben oder schreiben, oder lang bevor ich überhaupt ein Buch geschrieben habe. Das ist wie so ein absurder, wie so eine Jugend oder fast ein Kindheitswunsch gewesen, Schriftsteller zu werden. Das hat mit den Büchern zu tun gehabt, mit denen ich aufgewachsen bin und die für mich einfach sehr, sehr wichtig sind. Und habe mit 30 erst mein erstes Buch publiziert.
Das Echo auf eure Bücher, vor allem auf die letzten drei, «Ein perfekter Kellner», «Privatstunden» und jetzt «Zur falschen Zeit». Das Echo ist auffallend positiv. Ihr habt auch schon mehrere Preise gewonnen. In Rezensionen werdet ihr auch als eine der wichtigsten Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur gelobt. Und doch fällt mir auf, dass ihr immer noch so als Keimtipp gehandelt werdet. Mehrere Kritiker monieren das so. Der immer noch viel zu wenig bekannte Autor heisst das wortwörtlich. Auf was führt ihr das zurück?
Also das habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung.
Hat es denn vielleicht auch mit den Themen zu tun, mit den heiklen Themen, die ihr ansprecht?
Ich habe diesen Eindruck nicht, nein. Weil ich meine, was anderes als heikle Themen will die Literatur? Und welche andere als heikle Themen werden eigentlich von der Literatur verlangt? Übrigens, desto heikles Thema, desto grösser der Hype. Es gibt in Anführungszeichen heikle Themen, die man so oder so kann behandeln kann. Und ich habe dann die Geschichte, die ich habe, und ich kann sie nicht anders als genau so schreiben. Es gibt keine andere Möglichkeit. Also mehr kann ich eigentlich denn zu dem gar nicht sagen.
Aber das finde ich eben bei euch wirklich die ganz grosse Qualität. Ich sage es noch einmal, wie subtil ihr den Stoff auf den Punkt bringt. Und ihm durch das keine Mühe an Dynamik, an Brisanz nehmt. Gerade mit dieser Sprache, mit dieser Zurückhaltung. Die machen es eben durch das so irgendwie alltäglich jetzt in einem guten Sinn. Oder? Das findet statt, das ist Alltag. Mhm. Unter diesen Zwängen haben Leute in den 50er Jahren gelebt. So war es. Es ist nicht irgendwie etwas Verrücktes, was da irgendwie in einem Bergtal ist passiert, sondern es ist unter uns passiert. Und ich denke, das ist für mich, ja, macht es auf Stand aus vom Lesen von einem Buch.
Also ich wüsste nicht, wie ich das anders als genau so könnte machen.
Wir haben die Sendung mit dem Sohn angefangen, Alain-Claude Sulzer, mit dem Sohn von Emil. Ich möchte die Sendung auch mit dem Sohn aufhören. Er hat übrigens gar keinen Namen in diesem ganzen Buch. Was glaubt ihr, wie geht es dem Bub oder dem Bursch, er ist 17, jetzt, wo er endlich die Wahrheit weiss vom Vater?
Ich nehme an, er ist wie befreit. Also er hat das erreicht, was er wollte. Das heisst, er war in einer Situation, wo er den Eindruck hat, ich weiss nicht genug, oder ich weiss nicht über meinen Vater, und hat sich selber aufgeklärt, sozusagen, über das, was dort mal passiert ist. Und er ist jetzt wie befreit und hat, indem er die Geschichte von diesem Vater forscht hat, die Geschichte wie können akzeptieren.
Und ich denke, es hat auch das Verhältnis zur Mutter vielleicht ein bisschen entlastet.
Das nehme ich an, ja.
Und eben, Leben mit der Wahrheit ist sicher viel erträglicher als Leben mit einem Geheimnis, das alle jetzt dort schweigen.
Unbedingt, ja.
Das Buchzeichen auf DRS1. Gast bei der Lucia Stettler war der Basler Autor Alain-Claude Sulzer. Sie haben über seinen neuen Roman «Zur falschen Zeit» diskutiert. Rausgekommen ist er im Galliani Verlag. «Zur falschen Zeit» vom Alain-Claude Sulzer erschienen im Galliani Verlag. Am nächsten Donnerstag findet übrigens in Basel im Literaturhaus die offizielle Vernissage von dem Buch statt, mit einer Lesung vom Autor. Die Veranstaltung ist öffentlich und fängt am Abend am 7. an.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.